Servus, grüß dich und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Seni Savané und er ist mir zugeschaltet, Österreichs Top-Sommelier. Und wir haben einen Gast für zwei Folgen zu ganz besonderen Themen. Ja, Lieblingsgetränke und auch alles, was wichtig ist für die Gastronomie, für die gute Küche. Es ist David Gölles von der Manufaktur Gölles und vom House of Whisky, Gin und Rum. David wird uns gleich noch ganz genau erklären, was sich wie genau bezeichnet. Wie finden wir Konsumenten seine Produkte, seine Themen? Wo befindet er sich? Und jetzt grüße ich aber erst einmal René und dann geht's los.
Herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Das Haus Gölles kenne ich seit meinen Anfangstagen in der Gastronomie, vor allem mit ihren Spirituosen. Ich bin nur gespannt, wie sensibel er ist, wenn man Schnäpse sagt, weil viele wollen das ja nicht. Und das ist wirklich ein Haus, was ich unglaublich schätze für das Denken, was die haben. Essig, Schnäpse, Spirituosen. Es ist unglaublich. Ich möchte das eins noch wissen, wie kommt man auf das Ganze? Eins muss ich noch kurz sagen, wir machen immer eine kurze Rückblick, Vorschau. Die Weinlese ist im Gange, es scheint die Sonne, wir haben noch immer fantastisches Wetter in der Südsteiermark und jetzt übergebe ich in die Oststeiermark, ins Vulkanland, zu David Gölles.
Ja, hallo ihr Lieben aus der Südoststeiermark. Ich freue mich, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Vielleicht gleich ein paar Worte zu uns als Betrieb. Also wir sind ein Familienbetrieb. Meine Großeltern waren ihr ganzes Berufsleben lang Obstbauern und meine Eltern haben Anfang der 1980er Jahre schon begonnen, das Obst weiter zu verarbeiten. Anfangs zu Obstbränden und seit 1984 auch zu Essigen. Und das House of Whisky, Gin and Rum, das du gerade vorher angesprochen hast, das haben meine Frau und ich vor 5 Jahren eröffnet. Das ist so quasi eine zweite Außenstelle, wo wir jetzt Gäste empfangen und ihnen alles über unsere neuen Produkte, eben Whisky, Gin und Rum, erzählen.
Das heißt, euch vereint, dass ihr aus Landwirtschaftsprodukten, also eben aus dem, was die Natur uns schenkt, außer Wein in dem Fall, nehme ich jetzt an, wobei es gibt vielleicht was aus Trauben, das wirst du noch sagen, dass ihr da flüssige Produkte herstellt, aber angefangen hat es mit, wir lernen dann noch das Thema Spirituosen, Schnaps und so weiter hoffentlich zu unterscheiden. Ganz, ganz wichtig in der Folge heute und in der zweiten Folge dann zu dem, was du quasi ja veredelst, was du noch Neues geschaffen hast. Und ihr seid eben ja eine Familie, die auch auf die Ernte angewiesen ist. Der René hat das schon angekündigt. In der Südsteiermark hat die Ernte, die Weinlese begonnen. Ich habe dich besuchen dürfen vor einigen Tagen und habe die Frage auch vor Ort gestellt. Wie ist es denn mit Obst oder all euren Zutaten, all euren wichtigen Inhaltsstoffen, Naturprodukten? Wann bekommt ihr die?
Also ich glaube, wir haben es ein wenig leichter als die Winzer und Winzerinnen. Im Weinbau ist es ja wirklich so, dass es sich auf Tage und wenige Wochen zusammen konzentriert, wo ein Großteil der Jahresarbeit des Weingartens dann hineinfließen muss. Bei uns ist es so, wir verarbeiten eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Früchten und bei uns teilt sich so quasi die ganze Ernte auf, beginnt schon Anfang Juni mit den frühen Früchten und geht bis Ende Oktober, also eigentlich fast ein halbes Jahr lang, wo wir mit der Ernte zu tun haben. Wir sind jetzt gerade dabei, die letzten Zwetschgen zu verarbeiten. Wir kriegen auch schon nebenbei die ersten Birnen und Äpfel herein. Die Marillensaison ist schon lange vorbei. Und so ist es eigentlich so, dass bei uns der gesamte Sommer bis hinein in den Herbst eigentlich von Ernte und Obst beeinflusst ist.
Wie viel habt ihr selber noch?
Ja, wir haben selbst ungefähr 10 Hektar Obstgärten und ungefähr 40 Hektar Getreideflächen, bauen aber vor allem Sorten an, die alte Sorten sind, die wir so in der Region nicht mehr bekommen können. Wir haben das ganz große Glück, dass wir eigentlich eine Vielzahl unserer Früchte wirklich regional beziehen können, weil wir halt rundherum ganz, ganz viele Obstbauern nach wie vor haben.
Was ist zum Beispiel was ihr selber anbaut?
Wir haben zum Beispiel selber Saubirnen. Das ist eine alte Vorarlberger Mostbirnensorte.
Die heißt, das ist die Surbirne, oder?
die Sumbierer, die Nationalsorte der Vorarlberger. Oder wir haben selbst Maschanzka, eine alte steirische Apfelsorte.
Die habt ihr, damit ihr etwas noch für uns zur Verfügung stellen könnt, was wir sonst nicht bekommen würden, oder? Das seid ihr dann im Grunde genommen Vorreiter oder auch ja ein bisschen so Bewahrer von Kultur, dass wir diese Produkte dann in dem Fall als Spirituose, das werden wir noch lernen, dass man das vielleicht spezifizieren sollte, überhaupt verkosten können oder auch zu Hause haben.
Ich glaube, gerade bei einem, also wenn man es vergleicht mit Weinbauern, da haben ja oft die alten Weingärten mit den alten Reben eine große Bedeutung und werden sehr hoch geschätzt. Und bei uns sind es ja auch die alten Obstgärten mit alten Obstsorten etwas, die halt ganz eigene und ganz besondere Geschmäcker hervorbringen. Und deshalb schätzen wir das schon sehr, ja.
Und was genau, wie würde ich jetzt dann als Konsument aus dieser Sourbiere, wie würde ich das erkennen? Also Birne ist dann nicht gleich Birne bei euch im Portfolio.
Ja, wir haben drei verschiedene Birnen als Obstbrande jetzt bei uns im Portfolio und die schmecken sehr, sehr unterschiedlich. Der Klassiker, den fast jeder und jede kennt, ist die Williamsbirne als fruchtige klassische Sorte. Und dann haben wir eben noch zwei Mostbirnensorte, die Hirschbirne, das ist etwas rustikaler, eine typisch steirische Mostbirnensorte, und die Saubirne, die ich vorher angesprochen habe, das ist eine alte Vorarlberger Mostbirnensorte, die wir eben bei uns selbst wieder ausgepflanzt haben vor 30 Jahren.
René, bevor du jetzt auch als Kenner direkt reinkommst, muss ich jetzt wieder als Nichtwissende fragen, bedeutet Mostbirne, dass die keine Tafelbirnen sind, dass ich die nicht normal essen würde, sondern dass die klassisch traditionell immer für Getränke, für den Brand genutzt wurden?
Ich sage was, ja, es ist richtig, das sind jetzt nicht diese Essbirnen, was du da vorstellst, die sind natürlich fester, haben immer ein bisschen Gerbstoffe dabei und sind natürlich perfekt für Spiritosen, für Säfte, vielleicht zum Einlegen, aber am Ende des Tages ist es keine, was du runterpflückst und auf Reitbahn einbeißen hast, weil sie eben oft sehr hart ist und eben ein bisschen mehr Säure und Gerbstoff hat.
Ich bin komplett der Meinung des Renés. Grundsätzlich die Birne heißt Saubirne, weil sie früher nur an Schweine verfüttert wurde, weil sie eben wirklich nicht nur ein bisschen Gerbstoff, sondern so viel Gerbstoff hat, dass es fast wie ein gratis Facelifting ist, wenn du die isst.
Und so bist du so groß geworden, dass du schon als junger Bub die verschiedenen Früchte und alles, was Mutter Natur uns da darbietet, dass du das schon verkosten konntest, dass du mitbekommen hast, auch durch deine Eltern, dass es viel mehr gibt als den, und ich möchte das jetzt hier bitte highlighten, den wirklich hervorragenden steirischen Apfel. Der ist ja, also ich finde ihn wirklich extrem gut. Ich achte immer darauf, dass ich Äpfel aus der Steiermark bekomme. Aber hast du wirklich warst du quasi die ganze Zeit im Paradies, im Garten Eden, also unter Apfelbäumen und was es da noch alles gab?
Also wenn es um die Vielfalt der Früchte, die ich zum Essen bekommen habe, ging, dann war ich definitiv im Paradies. Was etwas weniger paradiesisch war jetzt aus Sicht eines kleinen Kindes, war, dass ich die natürlich auch ernten musste, die Früchte. Das war dann halt auch etwas, was dazugehörte.
Ja, ist ja was Schönes. Ich finde es natürlich, ist es immer, das ist auch eine richtig harte Arbeit. Aber es ist ja was Schönes, wenn du in der Natur mitarbeiten kannst und dann siehst du selber, was da rauskommt. Was mich interessieren würde, für eure 10 Hektar, das sind alte Apfelsorten, Birnensorten. Ist das biologisch zertifiziert oder macht ihr das konventionell oder wie läuft das ab bei euch?
Also tatsächlich sind unsere Obstgärten seit einer Woche ungefähr durch mit der Biozertifizierung. Auch unsere Getreideflächen, also unser Betrieb mit dem Eigenanbau ist jetzt fertig mit der Umstellung und ist bio. Und dieses Thema wird vor allem in den nächsten Jahren noch viel, viel größer bei uns und hat im Kopf schon sehr, sehr viel Bedeutung und auch in der Arbeit der letzten Jahre schon einiges an Bedeutung. Und das wird immer mehr und für uns einfach besonders wichtig.
Ist die Verbundenheit zur Natur und dass du wirklich ja Äpfel geerntet hast, dass du immer mit Früchten und mit Naturprodukten zu tun hattest, ist das auch ein bisschen der Grund dafür, ich sag's jetzt einfach mal hier vor allen Zuhörern, dass du auch überzeugter Vegetarier bist? Weißt du, dass einfach du da alles bekommst, was du brauchst und dass dir das auch genügt und du damit ja gut und auch nachhaltig leben kannst?
Da muss ich zugeben, hatte das wenig damit zu tun. Ich sage immer so, wenn mich wer fragt, warum, dann sage ich immer, Tiere sind meine Freunde und meine Freunde will ich nicht essen. Das ist eher so der Zugang.
Und ist es so bei euch, wenn du zurückdenkst, dass deine Eltern ja eben diese Naturverbundenheit auch hatten und auch so ein bisschen den, ja, den Wunsch, den Pioniergeist, neben dem ganzen, also ich sag's jetzt noch einmal, Schnaps, Spirituosen und bitte, wir klären das gleich auf, wie wir das genau unterscheiden müssen, aber dass sie daneben eben auch noch das Thema Essig, ja, im wahrsten Sinne des Wortes etablieren wollten, dass sie da missioniert haben zum Thema Essig. Ist das auch so ein Thema, was immer in deinem Bewusstsein sein wird, wie man gut leben kann, wie Essig auch noch, ja, so das i-Tüpfelchen in der Küche dann ist?
Der spannende Ansatz war ja bei uns eigentlich, dass mein Vater frisch von der Schule kam, als er begann mit seinen ersten Destillaten und sich einfach gedacht hat, was damals sehr untypisch war, aber er wollte damals einfach auf ganz hoher Qualität Obstbrände herstellen. Und das in einer Zeit, wo es eben grundsätzlich eher so war, dass man das gute Obst gegessen hat, man hat aus der zweiten Qualität Saft gepresst und erst die dritte Qualität destilliert. Und er hat sich halt gedacht, wenn er das gute Obst nimmt, dann könnte daraus doch ein besserer Schnaps, ein besseres Destillat werden. Und beim Essig war es so ähnlich. Es gab keine Essigkultur. Ihnen beiden, meinen Eltern, war es wichtig. Sie haben 1984 damit begonnen und ihre ersten Erfolge wahrscheinlich dann trotzdem erst 20 Jahre später wirklich eingefahren oder 15 Jahre später, weil sich anfangs wirklich kein Mensch für unseren Essig interessiert hat, über lange Zeit.
Das heißt, das lief parallel, aber es waren die Spirituosen, es waren die Destillate, das hast du jetzt gerade gesagt, also vielleicht benutze ich dann jetzt in Zukunft den Begriff, die quasi im Vordergrund waren, aber die Leidenschaft zu Essig war die ganze Zeit parallel.
Ja, ungefähr so ist es. Also grundsätzlich war es auch so, dass die ersten 15 Jahre der Destillation das Ganze ein immer wachsendes Hobby war. Also erst Mitte der 90er Jahre hat mein Vater dann wirklich seinen Brotberuf gekündigt und ist hauptberuflicher Schnapsbrenner geworden. Und beim Essig war es eben wirklich so, dass da erst Anfang der 2000er Jahre eigentlich plötzlich so ein Umdenken war und die Konsumentinnen und Konsumenten eben plötzlich dann Lust hatten zu wissen, woher ihre Rohstoffe, ihre Essige, ihr Fleisch und ihre Zutaten in der Küche kommen. Das ist da in den letzten 20 Jahren massiv gestiegen, das Interesse daran.
Ja, und eins muss man schon sagen, die Qualitäten, was sie liefert, die sind schon richtig, richtig gut. Und wie gesagt, ich bin ja aufgewachsen eigentlich mit euch, weil ich habe ja auch beim Gussmarkt schon, wo ich gelernt habe, haben wir schon Gölles als Destillat gehabt. Und die Qualität, was da immer schon gemacht worden ist, das ist schon richtig fantastisch. Das Einzige, was mich interessieren würde, von welcher Größe sprechen wir da, wie dein Papa angefangen hat? Weil Gölles ist ja schon ein Name, der ja international gesehen ja schon eine Reputation hat für Spirituosen und eben jetzt für Essig auch. Aber von was sprechen wir vom Anfang und von was sprechen wir von jetzt?
Also, wir reden am Anfang wahrscheinlich einmal bis Mitte der 90er Jahre. Also, na, ganz begonnen hat es mit einem Gemeinschaftskessel, den die Bauern bei uns am Hügel hatten, also mit einem 60-Liter Brennkessel, der noch immer bei uns jetzt als Ausstellungsstück steht. Ich kann mich erinnern, die erste Baustelle, da war ich gerade 5 Jahre alt, das war 1993, da haben wir unsere erste Brennerei gebaut mit 3 Brennkesseln, die bis 2015 eigentlich jeden Tropfen bei uns aus dem Haus destilliert haben. Das heißt, die war damals 100-fach überdimensioniert und hat alles bis vor ein paar Jahren noch geschafft. Und als mein Vater wirklich beschlossen hat, Vollzeit-Schnapsbrenner zu werden, hatten wir 1,5 Mitarbeiter. Das war 1995. Und heute sind wir ein großer Kleinbetrieb mit rund 20 Angestellten bei uns im Haus.
Da, also die 20 Angestellten, als ich bei euch war, die haben mich schon aufhorchen lassen, denn was die 20 Angestellten, was die Familie Gölles da schafft, ist dann nochmal um ein Vielfaches größer. Also ihr habt wie viel Destillate und dann die nächste Frage, wie viele verschiedene Essigsorten? Und dann kommen wir ja später noch zum House of Whisky, Gin und Rum.
Also ich würde mal sagen, dass wir gut 20 verschiedene Obstbrände haben, jetzt wirklich aus unterschiedlichen Sorten. Innerhalb dieser haben wir dann noch teilweise fassgelagerte und nicht fassgelagerte, also vielleicht so an die 30 Destillate und 20 Essige, hätte ich jetzt mal gesagt.
Und damit merken wir schon ganz ehrlich, das war natürlich auch ein bisschen eine Fangfrage. Es ist so viel, dass man sich nicht auswendig merken kann, oder? Also wenn man dich nachts weckt, wird es, glaube ich, schon so sein, dass vielleicht mal eine Sorte oder eben, wie du gesagt hast, ein Fassausbau dann runterfällt, weil ich muss wirklich sagen, ich war sehr beeindruckt. Es ist wirklich viel. Ja. Und wie wir so oft sagen, für jeden Geschmack auch was dabei. Und Qualität aber immer sehr, sehr hoch. Und das ist jetzt, finde ich, die gute Zeit, um bitte alle Zuhörer, die nicht so viel wissen, so wie ich, darüber aufzuklären. Obstbrand, Destillate, Spirituosen und Schnaps. Ich lebe in Tirol. Bitte erklärt uns, was trinken wir da? Und was kann es sein? Wie gut ist die Qualität bei dem ein oder anderen Begriff? Und bitte vergesst nicht, auch zu erklären, bei euch nochmal diese wirklich wichtige Zahl 100%, also 100% Frucht, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, also aus der Tradition her sagen wir eigentlich immer, dass wir Schnapsbrenner sind. Die Flüssigkeit, die wir bei uns im Haus produzieren, ist aber nicht Schnaps, sondern Brand. Rein vom Gesetz her ist es so, dass Brand die höchste Güte bei einem Destillat ist, Brand oder Edelbrand. Und das bedeutet, ein Himbeerbrand zum Beispiel darf nur zu 100% aus Himbeeren hergestellt werden. Und da braucht man dann auch an die 30 Kilogramm Himbeeren für einen Liter Himbeerbrand. Wenn man das Ganze jetzt vergleicht zum Beispiel mit einem Himbeergeist, der wäre sehr viel günstiger herzustellen, weil da darf man die Himbeeren durch Zugabe von Alkohol oder Zucker quasi aufwerten und braucht nur noch 1 Kilogramm Himbeeren für einen Liter Himbeergeist. Und jetzt wird es etwas verzwickter, weil der Schnaps muss zu 30% aus Brand bestehen, darf aber zu 70% aus Geist bestehen. Und die unterste Stufe, quasi die unterste Kategorie, wäre dann die Spirituose. Wenn nur mehr Spirituose auf der Etikette steht, dann darf man wirklich auch mit Farbstoffen und Aromastoffen zusätzlich arbeiten.
Das hat mich, muss ich sagen, schon vor Ort bei euch sehr, sehr irritiert, weil bedeutet das, dass bei einer Spirituose, also wir sehen jetzt mal quasi die Qualitätspyramide von ganz unten an, dass bei einer Spirituose eventuell gar nichts von der echten Frucht drin ist?
Kann sehr gut sein, kann sehr gut sein.
Die Spirituose wurde geküsst von der Frucht.
Ja, ich weiß nicht, also ich küsse ja gerne, darf ich hier an der Stelle sagen, aber weiß nicht, ob mir das bei einem Getränk reicht, ehrlich gesagt. Deswegen, das sollte ich mir dann schon als Konsument ganz genau anschauen, wenn ich wirklich einkaufe, schauen, ob vorne oder hinten, wo muss es draufstehen, keine Ahnung, wenn da Spirituose steht, vielleicht sage ich jetzt einmal zum Kochen oder so, aber selbst dafür nicht. Also ich war wirklich sehr geschockt, als ich das gesehen habe. Ich werde da in Zukunft drauf achten. Und es sind somit 4 verschiedene Qualitätsstufen beziehungsweise per Gesetz vorgegebene Bezeichnungen. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Es gibt wahrscheinlich im Lebensmittelgesetz noch deutlich mehr andere Bezeichnungen, aber jetzt, wenn wir auf ein Fruchtdestillat schauen, dann wären das die 4 Stufen, ganz genau.
Aber da bin ich vollkommen bei dir, Sané, dass man das wirklich, weil sehr viele verstehen das ja überhaupt, die glauben immer, ein Schnaps ist das Beste, aber und wenn du auf der Skihütte dann einen Schnaps kriegst und du wirst blind davon, das ist jetzt nicht das, was Gölles macht, weil Gölles macht fantastische Geschichten aus 100% Frucht. Und das gehört, glaube ich, auf der Flasche auch noch besser transportiert.
Da bin ich vollkommen. Das ist bei euch jetzt aber drauf. Also ich meine, ich hätte es bei Gölles gesehen.
Ja, aber nicht bei allen. Nein, ja. Ich sage nur, per se schon, aber es gehört bei allen einfach, die ernsthaft aus 100% Frucht ein Destillat machen, das gehört für alle Menschen noch besser transportiert.
Und es ist ein Brand, oder? Das habe ich jetzt von den Ausführungen vorhin behalten. Also bei euch im Fall von Gölles und bei allen, die aus 100% Frucht etwas herstellen, bin ich bei einem Brand. Also dann ist es ein Apfelbrand,
Ganz
ein.
genau.
Okay, also in Zukunft, ich sage das jetzt wirklich ganz offen, für mich ein Brand. Weil ja, in Tirol, hier bei uns, es kann schon häufiger mal vorkommen, dass eine Runde Schnaps bestellt wird. Das ist gesellig, das gehört zur Kultur dazu. Und es ist aber immer mehr, dass halt wirklich auch meine Freundinnen und so weiter, dass dann gesagt wird, nein, ich trinke keinen Schnaps. Und wir wissen alle warum. Nicht, weil wir nicht gesellig sind, sondern weil es uns am nächsten Tag nicht gut geht oder weil er uns einfach zu stark einfährt. Und wenn ich dann bei 100% weiß, das ist 100% aus einer Frucht, das ist für mich jetzt erstmal grundsätzlich gut, ich muss ja nicht unbedingt eine Flasche trinken. Also wirklich wenig, wie immer, wie wir sagen, bewusst und Qualität, dann schaue ich oder sage in Zukunft zum Wirt, bitte einen Brand, einen, was auch immer. Vielleicht, wenn es sogar ein Willi sein soll, wie man so schön sagt, dann muss es bitte ein 100%, also ein Williams Brand sein. Gibt's ja von euch.
Definitiv und Gott sei Dank auch von sehr vielen anderen guten Brennerinnen und Brennern in Österreich. Also wir sind ja trotzdem, auch wenn es viel industriell und mäßig gut gefertigte Ware gibt, sind wir trotzdem auch ein Land, das gesegnet ist mit sehr, sehr vielen guten Produkten, was am hochprozentigen Sektor.
Ja, das beruhigt mich jetzt. Könnt ihr denn als Experten auch noch sagen, ob ich als Konsument dann eher mit Geist konfrontiert bin, sagen wir jetzt einmal im gut sortierten Fachgeschäft oder mit Spirituosen oder mit Brand. Also gibt es so, dass man weiß, aus Erfahrungswerten ist, weiß ich nicht, ein Drittel des Regals ist eigentlich ein Geist oder ein wirklicher, wie du auch erklärt hast, ein Schnaps, also eine Mischung. Aus beidem.
Also in meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich kenne nur einen Produzenten, wo ich jemals in meinem Leben Schnaps gesehen habe. Also dieses Mittelding sehe ich so gut wie nie. Ich sehe Brand oder Spirituose in den meisten Fällen und manchmal Geist. Also es ist eher Hop Top oder Flop, so quasi in meinem Empfinden.
Und was man sagen kann, vor allem bei der Himbeere, also wenn man da in die Regale schaut, weil ich schaue gern bei den ganzen LEHs durch. Bei der Himbeere findet man schon sehr viel Himbeergeist. Man, das ist klar, das duftet halt wunderschön, aber am Ende des Tages ist es nur zum Putzen da und für sonst gar nichts. Und ein Himbeerbrand, und das ist ja, warum ich trinke, deswegen bin ich auch bei Spirituosen nicht der Stärkste. Ich trinke mit meiner Schwiegermutter irrsinnig gern Brände. Und warum trinke ich das? Weil du kannst ja mit einem Brand das Beste aus einer Frucht rausholen. Weil so konservieren, wie man mit einem Brand eine Himbeere oder Vogelbeere oder Elsbeere so gut konservieren, kannst du eigentlich sonst, also ja, ist ja Wahnsinn, wie viel Frucht und wie viel Aromen man da reinkriegt. Aber immer bei den Geiste aufpassen, ein Geist ist halt nur ein Haufen Sprit mit ein paar Himbeeren und das macht nicht viel Sinn zum Trinken, weil natürlich duftet es schön, das ist ein Blender. Aber es macht sonst keinen Spaß.
Also ich nehme jetzt für mich vor allem auch mit, dass der Oberbegriff Schnaps, das ist, was wir dann tatsächlich am allerwenigsten haben und ja, euch jetzt vielleicht nicht vermissen sollten im Regal, sondern wirklich einfach darauf schauen, dass 100% Frucht drin ist. Und David, was macht das denn dann aus? Also wenn du jetzt, du bist damit groß geworden, wir lassen jetzt mal hier bitte raus, wann du das erste Mal verkosten durftest. Aber was ist für dich der Unterschied, wenn du es auch dann schmeckst, wenn du eure 100%igen Obstbrände verkostest und einfach weißt, wie ist der Unterschied dann? Sowohl am Gaumen, in der Nase, wie ist das?
Ich glaube, es ist eh genau das, was der René gesagt hat. Wenn du ein wirklich gutes Destillat hast, dann ist da einfach die Essenz der Frucht richtig schön gefangen drinnen und auf jedem Tropfen hast du ein bisschen was von dieser Frucht. Und das macht es dann, glaube ich, auch wirklich aus.
Hast du eine Lieblingsfrucht, also wo man wirklich sagt, die ist dann jetzt auch bei euch im Brand, im Obstbrand so perfektioniert, die ist einfach so eingefangen in dieser Flasche, im Stamperl, wie man hier sagt, dass du wirklich sagst, das ist einfach, das ist meine Frucht.
Grundsätzlich, ich habe so es wechselt von Tag zu Tag, aber prinzipiell finde ich ganz beeindruckend nach wie vor und immer die Williamsbirne, weil es für mich kaum eine Frucht gibt, die so sortentypisch ihr Eigenaroma weitergibt. Und ich selbst bin auch ein großer Fan von fast gelagerten Destillaten und wir haben einfach unsere alte Zwetschge. Das ist ein Zwetschgenbrand, der war 10 Jahre im Eichenfass. Wenn ich nicht weiß, was ich trinken soll, die geht eigentlich immer.
Die wäre jetzt auch mein Favorit gewesen, die alte Zwetschge. Und das ist wirklich, wie du sagst, einfach eine sichere Bank und macht sehr, sehr viel Spaß. Jetzt muss ich dann aber in Zukunft mal wieder der Williamsbirne eine Chance geben, weil natürlich habe ich durch das Leben in Skigebieten da auch eine andere Erfahrung und ein anderes Verhältnis zu. Und jetzt muss ich mich mal dem hundertprozentigen drehen wieder. Denn ja, ich glaube, an sich liebe ich die Williamsbirne. Da hast du recht, das ist wirklich eine tolle Frucht. Und wenn man dann schlechte Erfahrungen gemacht hat, liegt es nicht an der Williamsbirne. Die ist das nicht schuld. Die ist nach wie vor sehr, ja, betörend. Die ist sehr schmackhaft einfach.
Ich liebe die Williamsbirne und du musst eines auch bedenken. Jetzt haben wir eine tolle Spirituose und wir müssen ja auch über Gläser reden. Und wenn du sagst, der Stamperl ist natürlich für diese Spirituose nicht das Richtige, weil dein Papa hat ja mit Riedl zusammen einmal ein Spirituosenglas entwickelt, stimmt das?
Ja, da waren 5 Brenner dran beteiligt. Da haben auch
Ja,
ein paar
genau.
Kollegen von uns, die Quinta Essentia haben sich die genannt.
Und dieses Glas ist ja fantastisch. Das ist ja wirklich ein unglaublich tolles Glas. Und immer Stil hat Stil. Und wenn man einen Schott trinkt, dann trinkt man ein Stamperl. Aber wenn man eine tolle Spirituose trinkt, dann braucht man schon einen Stil dabei. Und dieses Glas, wir haben das auch im Geschäft. Ich finde das wirklich super. Und dann gibt es halt natürlich andere Spirituosengläser, die auch fantastisch sind. Aber unbedingt auch, wenn man so hochwertige Spirituosen trinkt, unbedingt ein gescheites Glasl nehmen.
Mit
Weil
Stil. Also das hat nämlich jetzt wieder
mit
mit für
Stil,
mich.
weil
Mit
der
Stil.
Stil hat Stil, genau. Und das Stamperl an sich, fantastisch für die Skihütte zum Schießen, aber ansonsten für den Genuss nicht.
Genau.
Okay. Ja, danke. Also das ist tatsächlich wichtig, weil wir kommen ja in der zweiten Folge auch noch zu Whisky, Gin und Rum. Das sind jetzt wieder ganz andere Produkte, wo ich bewusst halt bisher gar keinen Stil genommen habe. Und ja, das hat auch Tradition natürlich. Aber wenn man stilvoll und natürlich auch in guten Betrieben, egal wo du da bist, in Österreich, auch bei uns auf den Hütten, bekommst du dann die guten Brände mit Stil. Das ist schon so. Abschließend möchte ich jetzt, nachdem wir ja das 100% Frucht in diesen Obstbränden bei euch bei Gölles rausgearbeitet haben, möchte ich aber nochmal fragen, weil es einfach auch ein bisschen ein Vorurteil ist, die Gölles-Essige sind wirklich jetzt überall, die sind nicht mehr wegzudenken aus guten Küchen. Ich habe sie stehen schon seit Jahren. Die haben mir auch wirklich, ja, ich muss wirklich sagen, dass das Essen nochmal ein bisschen. Man kann jetzt nicht nur sagen versüßt, weil es geht nicht um Zucker alleine. Es ist eben auch das Schöne, was Essig macht. Ich bin mittlerweile Essig-Fan. Früher hatte ich ein Thema mit Essig. Jetzt liebe ich Essig. Aber ist das dann auch so, dass ihr nicht mit Aromen arbeitet? Ich frage jetzt wirklich ganz offen, weil ich mich oft gefragt habe, ob man das überhaupt hinkriegt oder ob da doch Aromen drin sind.
Wir arbeiten definitiv nicht mit zugesetzten Aromen oder mit irgendwelchen anderen Zusatzstoffen. Auch bei unseren Essigen ist es so, wenn Himbeeressig draufsteht, dann ist es einfach nur zu 100% aus Himbeersaft hergestellt. Und dasselbe gilt für jede andere Frucht, die wir bei uns im Haus verarbeiten. Das heißt, wir arbeiten natürlich mit Aromen, aber das sind die Aromen, die in der Frucht selbst vorkommen und die da drinnen halt, wir versuchen die Aromen der Frucht quasi besonders gut herauszuarbeiten, einfach indem wir perfekte, vollreife Früchte verarbeiten. Also der Grundrohstoff ist eigentlich das, was dann dafür verantwortlich ist, wie gut ein Produkt am Ende werden kann.
Also das, was du anfangs mal erklärt hast, man nimmt nicht die mindere Qualität, was man früher getan hat, sondern man nimmt die Top-Qualität für Essig Und hat mittlerweile das Verständnis dafür, dass sich das auszahlt, also sowohl, ich sag mal, für euch als Unternehmen, aber auch für uns Konsumenten im Geschmack, dass es wirklich Sinn macht, da die Topfrüchte und dann auch noch vollreif zu
Genau,
nehmen.
also jede Frucht muss eigentlich so sein, dass du sie am liebsten essen würdest, gleich sofort. Dann hast du das richtige Obst. Und ich nehme an, René, beim Wein ist es nicht anders, oder?
Ja, nein, das ist ja immer das, was ich nicht verstehe. Du machst immer aus dem, was du nicht essen willst, eine Spiritose oder einen Schnaps draus. Das beim Most ist, warum ist Most so verschrien? Weil er auch beim Most leider immer, nicht jetzt noch, aber immer das Minderwertigere für einen Most verarbeitet wurde. Und warum hast du dann so viel Aldehyde und so viel schlechte Spiritosen? Weil einfach das Material nicht gut ist. Du kannst aus kein schlechtem Material einen guten Most, Spirituose oder Wein machen. Du kannst auch keine gute Rindsuppe machen aus einem schlechten
Genau.
Fleisch. Und deswegen, du brauchst immer ein Top-Produkt. Ohne dem geht gar nichts.
Genau.
Ja, also ist was, was ich auch erstmal lernen musste, weil ja, ich glaube, man hat es einfach immer schon mitbekommen, dass es auch anders gehandhabt wird. Und das war dann wirklich für mich, ich sag's nochmal, der Aha-Moment bei euch in der Manufaktur. Und ich kann auch wirklich nur jeden einladen, sich das anzuschauen. Also ihr habt da wirklich sehr, sehr beeindruckend uns Konsumenten die Möglichkeit gegeben, dort in einer Führung sich das alles anzuschauen, wie sich das verhält. Also ich habe vorher wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt, wie die Produktion abläuft, wie eben das Thema Qualität ist, welche Früchte und auch welche Vielfalt. Sehr, 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 sehr schön gemacht. Und seitdem muss ich sagen, gibt es noch mehr Essig und auch, wir haben auch, das möchte ich abschließend noch sagen, diese wunderschönen Obstbrandflaschen bei uns stehen. Wie wichtig, das zum Abschluss, ist es denn, dass es auch noch alles schön aussieht? Also ihr habt den steirischen Panther. Ich muss das immer noch mal für mich betonen, auf eurem Logo auch sichtbar, beziehungsweise auf den Verpackungen. Das heißt, auch die Herkunft ist bei euch wichtig. Aber dann sind es wirklich, ja, man kann fast sagen, sexy Flaschen, tolle Gebinde, modern, aber trotzdem traditionell. Ist das wichtig?
Ich glaube, es ist jetzt sehr wichtig. Es war schon immer zu einem gewissen Grad wichtig, aber ich glaube, in den letzten Jahren ist es einfach immer noch wichtiger und wichtiger geworden, weil es einfach auch einerseits sind die Menschen konfrontiert mit einer viel größeren Anzahl an unterschiedlichen Produkten. Und da ist natürlich, wenn man sich nicht entscheiden kann, wenn man nicht weiß, was man will, vielleicht das Auge auch eine erste Entscheidungshilfe. Und andererseits ist einfach auch die Tatsache, wie man dann noch, es ist leider nicht mehr genug, einfach nur ein Top-Produkt zu haben, sondern man muss das auch irgendwie vermarkten. Und auch dabei ist eben die Optik schon was sehr, sehr ausschlaggebend ist.
Aber das habt ihr eh geschaffen. Also diese Flasche mit dem Schriftzug, egal wo das steht, also das ist, glaube ich, bei
Haben wir
Spirituosen, glaube
Glück
ich,
gehabt, gell?
na, fantastisch. Also
Ja,
der, was das
ja.
erfunden hat, wer hat das erfunden?
Ja, mein Papa,
Ja,
das ist
fantastisch.
der Vater. Ja, das Design ist eigentlich gleich seit Anfang der 90er Jahre
Ja.
und Gott sei Dank funktioniert das noch immer so tadellos. Also, ja.
Na, weil vor allem bei Spiritosen ist wichtig, du stehst irgendwo in einer Bar unter 100 Spiritosen und wenn du da nicht außerleuchtest oder irgendwie erkennbar bist, was ich dann gehst du fast
So ist
unter.
es.
Und bei euch ist immer so, du schaust hin und du siehst sofort, da ist Gölles. Und das find ich wirklich super.
Ja, na, finde ich auch.
Auch wenn es so ein Barwagen ist, kennt ihr das noch? So ein Barwagen, meine Eltern haben einen Barwagen.
Ja, natürlich.
Auch da ist es wichtig. Und es sieht auch schön aus. Also wenn jemand noch einen Barwagen zu Hause hat oder wirklich auch in der Gastronomie, dann so hochgewachsene Flaschen, also schlank und schön und auch, da muss man abschließend noch sagen, auch bei euch bewusst die dunkle Farbe, Flaschenfarbe gewählt, weil es einfach besser ist fürs Produkt, oder?
Ja, und weil es hat sich ein bisschen ergeben, es ist sicher nicht schlechter fürs Produkt. Eine Spirituose hält auch eine durchsichtige Flasche aus. Das wäre jetzt nicht so problematisch. Aber es hat sich irgendwie eben ergeben, dass wir mit der schwarzen Flasche gute Erfolge gehabt haben und dass wir die noch immer bei den meisten Produkten haben.
Ah, okay. Also es ist jetzt nicht unbedingt aufgrund der Lagerung, Lichteinfluss und so weiter, sondern es ist wirklich, beim Essig habt ihr das ja auch. Also das ist tatsächlich, weil es gut passt zu beiden Linien.
Beim Essig ist wahrscheinlich der Lichteinfluss deutlich bedeutender als bei einer Spirituose. das UV-Licht geht ja vor allem, verändert ja die Farbstoffe, und ein klares Destillat, da kann sich nicht wirklich was an der Farbe ändern. Bei einem hellrosa Himbeeressig, der kann dann schon durchs UV-Licht beeinflusst werden.
Ah, auch gut zu wissen. Also ich glaube, gerade wir Konsumenten, Connoisseure haben viel, viel gelernt, wie wir halt wirklich auch unser Kaufverhalten da noch ein bisschen optimieren können, weil da gibt es schon das ein oder andere immer noch in durchsichtigen Flaschen. Und dann, ja, stimmt, wundert man sich vielleicht irgendwann einmal über die Einfärbung. Wir gehen in einer zweiten Folge dann noch auf das House of Whisky, Gin und Rum ein, dein Baby sozusagen. Und ja, alles, was in der Zukunft noch kommt, da hast du ja auch noch einige neue Themen geplant. Und ich bedanke mich jetzt schon einmal. Verbleibe mit Hauptsache einfach trinken. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte, in Klammern, und schaut in Zukunft nochmal aufs Etikett vielleicht. Es war mir wirklich eine Freude. Wirklich, ich lerne gerne viel. Und vielen Dank, René, auch für deine Ausführungen. Also ich muss wirklich sagen, das passt immer hervorragend. Danke, David, für deine Zeit.
Sehr gerne.
100% Frucht und immer ganz wichtig, Stil hat Stil. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge.